Diskussion der zweiten Ableitung. Und die Wege von der Medaille. Die zweite Ableitung sagt Ihnen etwas über das Krümmungsverhalten einer Funktion. Wir definieren daher die Begriffe konvex und konkav für Funktionen. Also eine Funktion f heißt konvex, wenn sie so aussieht. Das heißt also, wenn Sie da irgendwelche zwei Punkte nehmen auf den Funktionsgraphen, die Verbindungsstrecke zwischen diesen beiden Punkten einzeichnen, dann liegt der Funktionsgraph niemals über dieser Verbindungsstrecke. Ja, wenn das Ganze strikt konvex ist, dann liegt der Funktionsgraph zumindest im Inneren des Intervalls AB echt unterhalb dieser Verbindungsstrecke. Also wenn man das formal hinschreibt, heißt das nichts anderes als, dass für alle Lambda, die zwischen 0 und 1 liegen, immer gilt, dass f von x plus Lambda mal y minus x, ja, da ist unser x, da ist unser y, und Sie sehen, also Sie gehen jetzt von x in Richtung y minus x, also Sie gehen nach rechts in diesem Intervall. Wenn Lambda gleich 0 ist, dann sind wir am Anfang. Wenn Lambda gleich 1 ist, dann sind wir am Ende des Intervalls. Also das ist genau dieses Intervall. Und das hier ist der Funktionsgraph auf irgendeinem Punkt innerhalb des Intervalls. Und der soll kleiner sein als der entsprechende Punkt auf der Verbindungsstrecke. Und die Verbindungsstrecke lässt sich gleich schreiben als f von x plus Lambda mal f von y minus f von x. Ja, das starten Sie ja hier bei Punkt f von x. Wenn Sie Lambda in diese Richtung gehen, dann müssen Sie auch den Anteil Lambda in diese Richtung gehen. Das ist also genau Lambda mal die Differenz der Funktionswerte. Und das muss also immer kleiner gleich sein. Beziehungsweise im Falle der strikten Konvexität haben wir hier auch eine strikte Ungleichung, also dass der Funktionswert immer echt kleiner ist als der Wert auf der Verbindungsstrecke. Ja, und konkav ist das umgekehrt, wenn Sie die Ungleichung umdrehen, dann haben Sie also größer gleich, beziehungsweise strikt konkav. Haben Sie echt größer, das wäre dann genau umgekehrt, also wenn der Funktionsgraph immer über der Verbindungsstrecke liegt, dann haben Sie eine konkave Funktion. Also wenn Sie denken an die entsprechenden Begriffe aus der Physik, nicht? Konvex ist der Punkt in der Hex, heißt der Merkweg. So ist das bei Funktionen auch, und zwar wenn man von unten schaut. Ja, wenn Sie von unten schauen, wenn es also so gewölbt ist, ist es konvex, wenn es so gewölbt ist, dann ist es konkav. Beispiel, der Logarithmus ist eine konkave Funktion, die Exponentialfunktion ist eine konvexe Funktion. Ja, einen Satz, den man aus dieser Definition sofort ablesen kann, ist das folgende. F ist konvex, ist gleichbedeutend damit, dass, wenn man von links nach rechts geht, die Funktion immer steiler und steiler wird. Immer steiler und steiler heißt, die Ableitung ist monoton wachsend. Also f ist konvex, genau dann, wenn f' monoton wachsend ist. Und f' monoton wachsend, eine Funktion ist monoton wachsend, ist gleichbedeutend damit, dass ihre Ableitung niemals negativ wird. Das heißt, das Ganze ist gleichbedeutend damit, dass die Ableitung von f', also f2', niemals negativ wird, f2' größer gleich 0. Ja, und bei strikt-konvex ist es so ähnlich. Wenn f strikt-konvex ist, dann heißt es, dass es echt steiler wird, also da gibt es keine Geradenstücke dazwischen. Das heißt, F' ist dann streng monoton wachsend, ja, streng wachsend. Allerdings, hier haben wir keine Äquivalenz mehr, wie wir uns gestern überlegt haben, ist streng wachsend nicht äquivalent dazu, dass die Ableitung immer streng strikt positiv sein muss. Aber wenn sie strikt positiv ist, dann folgt streng wachsend. Also wenn F2' größer als 0 ist, dann heißt die Ableitung ist streng monoton wachsend und daher ist die Funktion f strikt konvex. Die Umkehrung ist falsch, also es gibt die Möglichkeit, dass die Ableitung 0 stehen hat und trotzdem liegt eine streng monoton fallende Funktion vor. Das heißt, wenn f2' größer 0 ist und ein paar 0 stehen hat, kann die Funktion f trotzdem noch strikt konvex sein. Solche Funktionen gibt es, also x zur vierten wäre so eine Funktion, wo die zweite Ableitung nicht immer positiv ist, die Funktion ist aber trotzdem strikt konvex, weil eben genau dieses Verhalten auftritt. Auf jeder Verbindungsgrad ist der Funktionsgrad echt darunter. Gut, für konkav analog. Konkav heißt Ableitung ist fallend, heißt zweite Ableitung ist kleiner gleich 0. Gut, Sie sehen also jetzt, es könnte auch sein, dass Konvexitätsbereiche und Konkavitätsbereiche einander abwechseln. Das heißt, die Ableitung ist zunächst einmal strikt wachsend und danach strikt fallend. Das ist also ein Extremum der Ableitung. Und solche Punkte nennt man Wendepunkte. Also ein Punkt x heißt Wendepunkt von f, genau dann, wenn x ein relatives Extremum von f' ist. Das heißt also, daraus folgt, dass f2' an der Stelle x gleich 0 ist. Das heißt, f2' von x gleich 0 ist eine notwendige Bedingung für Wendepunkte. Sie ist nicht hinreichend. Wie wir also gesehen haben bei der Funktion x zur vierten, haben wir keinen Wendepunkt an der Stelle x gleich 0, obwohl die zweite Ableitung gleich 0 ist. Das muss also nicht sein. Aber man kann Folgendes sagen, wenn f2' an einer Stelle x0 gleich 0 ist und f3' an der Stelle x0 ungleich 0 ist, dann folgt, dass x0 ein Wendepunkt ist. Klarerweise, Sie sehen, was passiert denn hier? Konvexität übersetzt sich einfach in Eigenschaften der ersten Ableitung. Monotonie-Eigenschaften der ersten Ableitung bzw. Wendepunkt heißt relatives Extremum der ersten Ableitung. Wir haben gestern einen Satz kennengelernt. Relatives Extremum liegt vor, wenn die erste Ableitung verschwindet und die erste nicht verschwindende Ableitung eine ungerade Ordnung hat. Ja, das heißt also, man kann das sogar noch ein bisschen anders formulieren. Wenn f2' von x0 gleich f3' von x0 gleich und so weiter gleich fn minus erste Ableitung an der Stelle x0 gleich 0 ist und fn an der Stelle x0 ungleich 0 ist, dann folgt x0 ist ein Wendepunkt. Genau dann, wenn n ungerade ist. Haben wir gestern also das charakterisiert. Extremer sind charakterisiert durch die Eigenschaft, dass die Ableitung an dieser Stelle verschwindet und dass die erste nicht verschwindende Ableitung von gerader Ordnung ist, beziehungsweise in dem Fall reden wir jetzt nicht von f, sondern von f'. Das heißt, alles verschiebt sich um 1. Die zweite Ableitung und höhere Ableitungen müssen verschwinden, die erste nicht verschwindende Ableitung muss umgerannt. Dann gibt es dort einen Wendepunkt. Ja, an einem Wendepunkt sieht die Funktion nie aus. Also wie gesagt, Konvexitäts- und Konkavitätsbereiche kommen hier aneinander. Also wenn Sie da einen Punkt haben, die Tangente in diesem Punkt betrachten, die Wendetangente, dann haben Sie zuerst einen Bereich, wo die Funktion konvex ist, gefolgt von einem Bereich, wo die Funktion konkav ist. Ja, also das zählt sich wenden sozusagen von einer Linkskurve des Funktionsgrafen in eine Rechtskurve oder umgekehrt. Das heißt, auf einer Seite liegt die Funktion über der Wendetangente, auf der anderen Seite des Wendepunktes liegt die Funktion unterhalb der Wendetangente oder umgekehrt. Also das ist der Wendepunkt. Schauen wir uns kurz ein. Beispiel an. Die Funktion f von x ist gleich x mal e hoch minus x beispielsweise. Und wir wollen diese Funktion diskutieren. Ja, das heißt also, wir wollen wissen, wo sind Monotoniebereiche, wo sind Konkavitäts-, Konvexitätsbereiche, wo sind Extrema, wo sind Wendepunkte, etc. Wie schaut das aus an den Rändern der reellen Zahlen? Also wenn wir nach minus unendlich, nach plus unendlich gehen, wenn wir all das wissen, dann können wir uns ein Bild machen, wie die Funktion ausschaut, ohne dass wir sie konkret ausrechnen. Also zunächst einmal bildet man die erste Ableitung. Die erste Ableitung ist in dem Fall nach der Produktregel auszurechnen und man erhält minus x plus 1 mal e hoch minus x. Und die zweite Ableitung, wenn man das ausrechnet, auch wieder nach der Produktregel. Zweite Ableitung ist x minus 2 mal e hoch minus x. Also das sind die beiden Ableitungen dieser Funktion. Und jetzt kann man hier schon einiges ablesen. Wir können einmal ablesen, f' von 1 ist gleich 0, f2' von 1 ist kleiner als 0, also das ist 1 minus 2 mal e hoch irgendwas ist immer positiv, das heißt, da steht was Negatives mal was Positives. Das ist kleiner als 0, das heißt, an der Stelle x gegen 1 muss diese Funktion ein Maximum besitzen. An der Stelle x gleich 1, also wenn wir das hier zeichnen, dann wissen wir hier an der Stelle x gleich 1 gibt es ein Maximum. Die Funktion liegt also lokal, liegt sie darunter. Sonst gibt es nirgendwo Extrema, weil es gibt keine weitere Nullstelle zur Ableitung. Das ist das einzige Maximum dieser Funktion. Dann sehen wir aufgrund der zweiten Ableitung f2' von 2 ist gleich 0. f3' von 2, gut, haben wir jetzt nicht ausgerechnet. Gut, das kann man aber machen. Das ist f3' von x. Wieder nach der Produktregel. Das ist minus x plus 2 mal e hoch minus x, wenn ich den zweiten Faktor ableite, plus e hoch minus x, das ist also 3 minus x mal e hoch minus x. Und da sehen wir also, dass f3' von 2 ist ungleich 0, das heißt, an der Stelle 2 gibt es einen Wendepunkt. Gut, wenn das ein Maximum ist, dann geht die Funktion also da so durch. Ja, vielleicht nicht ganz so extrem. Geht also runter. Bleibt konkav, also es ist lokal natürlich konkav. Die zweite Ableitung hier ist kleiner 0, das heißt, das ist lokal konkav. Der erste Wendepunkt kommt hier, das heißt, ab jetzt wird es konvex. Ja, an der Stelle x gleich 0 ist die Funktion gleich 0, das heißt, also das geht einmal raus auf 0. Und dann muss man sich noch überlegen, was passiert, wenn der Limes x gegen unendlich f von x und der Limes x gegen minus unendlich f von x. Wohin geht das, wenn ich also mit x immer größer werde oder mit x immer kleiner werde? Na, Sie sehen, wenn Sie nach rechts gehen, da haben Sie x mal e hoch minus x, die Exponentialfunktion drückt stärker als jede Potenz von x. Das heißt, das ist 0. Wenn Sie nach links gehen, dann haben Sie da eine negative Zahl mal e hoch was Positives, was immer größer wird, e hoch was Positives, das geht also gegen plus unendlich, multipliziert mit einer negativen Zahl, das Ganze geht also gegen minus unendlich. Das heißt, nach rechts geht es gegen 0, das nähert sich also immer mehr der x-Achse an. Und nach links, wir bleiben konkav, das heißt, es geht immer steiler hinunter bis nach minus unendlich. Und da haben wir uns also ein Bild von der Funktion gemacht durch ein paar elementare Überlegungen. Also das ist eine klassische Kurvendiskussion, die ich hier vorgeführt habe. Sie sehen also auch hier, hier ist der Wendepunkt. Das heißt, hier ist die Funktion konvex und hier ist die Funktion konkav. Auch das kann man also hier aus dieser Diskussion herauslesen. An der Stelle 1 ist das einzige Extremum, also ein Maximum in dem Fall. Gut, also so viel zu den geometrischen Überlegungen, die man aus der zweiten Ableitung sich bilden kann. Und zum Abschluss die Regel von de L'Hôpital. Worum geht es hier? Bei der Regel von de L'Hôpital geht es darum, Grenzwerte von Funktionen zu berechnen, von Funktionen, die als Quotient von Funktionen gegeben sind, das heißt also Grenzwerte dieser Art, Limes x gegen irgendein x0, f von x dividiert durch g von x. Okay, da wissen wir, wie das geht im Prinzip. Man nimmt einfach den Limes f von x, den Limes g von x und nachher dividiert man durch die beiden Limiten, das geht oft. Aber in einem speziellen Fall, wenn nämlich der Limes x gegen x0 f von x und der Limes x gegen x0 g von x, wenn die beide existieren und beide gleich 0 sind, dann geht das nicht. Aber dann steht hier 0 dividiert durch 0 und wir wissen so viel wie vorher. Ebenso natürlich, wenn das Ganze unendlich ist, wenn also die beide, der Zehner und der Nenner beide gegen unendlich gehen, auch dann wissen wir nichts. Das heißt, wenn wir einfach nur die Rechenregel des Grenzwertes anwenden, dann sind wir so klug wie vorher, da funktioniert das Ganze nicht. Und die Regel von de L'Hôpital, die schafft hier Abhilfe. Vorher zitieren wir allerdings einen Satz, der das Ganze ein bisschen vereinfacht, und das ist der verallgemeinerte Mittelwertsatz der Differentialrechnung. Sie sagen also, f und g sind differenzierbare Funktionen, die Ableitung von g ist niemals 0, auf einem Intervall ab spielt sich das Ganze ab. Dann folgt, es existiert ein Xi mit der Eigenschaft auf dem Inneren des Intervalls von AB, sodass F' von Xi durch G' von Xi das gleiche ist wie F von B minus F von A dividiert durch G minus B von B minus G schon ab. Das ist der verallgemeinerte Mittelwertsatz, also Sie sehen, er sieht so ähnlich aus wie der Mittelwertsatz. Wenn man sich diesen Ausdruck hier anschaut, dann könnte man vielleicht sogar der Meinung sein, der folgt doch ganz trivialerweise aus dem Mittelwertsatz. Denn was steht denn hier? Da steht doch nichts anderes als f von b minus f von a dividiert durch b minus a und das Ganze dividiert durch g von b minus g von a dividiert durch b minus a. Jetzt habe ich ja diesen Bruch nur mit 1 durch b minus a erweitert. Und dann wissen wir nach dem Mittelwertsatz, dass dieser Ausdruck hier gleich f' von irgendeiner Zwischenstelle xi ist. Und dieser Ausdruck hier ist gleich g' von einer Zwischenstelle xi. Das sagt Ihnen der Mittelwertsatz. Aber was Ihnen der Mittelwertsatz zunächst einmal nicht sagt, ist, dass dieses xi hier und dieses xi so gewählt werden kann, dass wir dasselbe nehmen. Das sagt Ihnen der Mittelwertsatz nicht. Er sagt Ihnen, Sie können für den Zehner hier ein passendes Xi 1 finden und Sie können für den Nenner ein passendes Xi 2 finden. Aber dann aus dem Mittelwertsatz folgt sicher nicht, dass Xi 1 gleich Xi 2 möglich ist. Ja, dass ich dann dasselbe Xi auch erreichen kann. Nur der verallgemeinerte Mittelwertsatz sagt Ihnen aber, dass das geht. Frau Beweis ist nicht schwer. Betrachten Sie ganz einfach die Funktion f von x, groß f von x, gegeben als klein f von x minus f von a minus f von b minus f von a dividiert durch g von b minus g von a und das Ganze multipliziert mit g von x minus g von a. Ja. Diese Funktion ist zunächst einmal, sie ist definiert. Das einzige Problem, was hier auftreten könnte, ist, dass hier durch 0 dividiert wird. Das passiert aber nicht, weil die Ableitung g' von irgendeiner passenden Stelle stimmt ja genau mit diesem Bruch hier überein. G' ist aber niemals 0. Das heißt, dieser Bruch hier ist niemals 0. Insbesondere kann also der Zehner dieses Bruches nicht 0 sein. Also wir haben hier die Sicherheit, dass wir nicht durch 0 dividieren. Also diese Funktion ist wohl definiert. Sie setzt sich zusammen aus lauter differenzierbaren Funktionen. Ist daher selber wieder differenzierbar. Und außerdem gilt f von a ist gleich f von b ist gleich 0. Ja, an den Rändern des Intervalls haben wir hier zwei Nullstellen. Ja, jetzt erinnern wir uns an den Satz von Rolle. Wenn Sie zwei Stellen haben, wo die Funktion denselben Funktionswert hat, und dazwischen ist sie differenzierbar, dann gibt es Stellen, wo die Tangente waagrecht ist. Das heißt, es gibt dann nach dem Satz von Rolle ein Xi aus dem Inneren des Intervalls AB mit der Eigenschaft, dass f' von Xi gleich 0 ist. Das sagt Ihnen der Satz von Rolle. Jo, gut, wenn es das gibt, f' von Xi, das kann man aber leicht ausrechnen, was ist f' von Xi? Wir differenzieren einfach diesen Ausdruck und setzen jetzt Xi ein, das ist also klein f' von Xi. Das ist eine Konstante, die verschwindet beim Differenzieren, minus, da steht eine Konstante, die bleibt dann also stehen, wie sie steht, als konstanter Faktor, f von b minus f von a dividiert durch g von b minus g von a und das wird differenziert, Konstante fällt weg, g' von xi und das ist 0, nach einer Voraussetzung. Und damit steht genau die Aussage da. Dann bringen Sie also jetzt den zweiten Summand auf die rechte Seite, dividieren Sie durch g' von xi und Sie landen genau hier. Also das ist der verallgemeinerte Mittelwertsatz. Man kann natürlich sogar dasselbe xi benutzen. Nun, zur Regel von den Orbitalen. Nehmen wir an, f von x0 sei gleich e von x0 sei gleich 0 und f von g sei von einem Intervall i in die reellen Zahlen stetig differenzierbar. Das sind also insbesondere stetige Funktionen, also wenn wir hier an diesen Limes hier denken, Limes f von x fällt dem x0, das ist also in dem Fall gleich f von x0. Weil das stetig ist, dann folgt stetig differenzierbar natürlich auf dem Inneren. Ja. Differenzieren kann ich nicht aber an, also auf dem Inneren Intervall. Dann folgt, und noch eine Voraussetzung brauchen wir. Wir setzen voraus, dass der Limes x gegen x0 f' von x durch g von x, g' von x, dass dieser Limes existiert. Das setzen wir auch noch voraus. Dann folgt, dass der Limes x gegen x0 des Quotienten f von x durch g von x das gleiche ist wie der Limes x gegen x0 f' von x durch g' von x. Das heißt, Sie dürften dann einfach den Zehner und den Nenner differenzieren und den so gefundenen, die so gefundene Funktion für diese Funktion den Grenzwert berechnen und wir erhalten damit denselben Grenzwert wie denen, der 0 durch 0 liefert. Ja, das ist die Regel von den L'Hôpital. Der Beweis ist nach diesen Vorbereitungen, die wir gemacht haben mit dem verallgemeinerten Mittelwertsatz, sehr einfach. Sie können nämlich sagen, dieser Limes hier, den wir suchen, da kann ich natürlich das f von x0 in Zehner subtrahieren, das g von x0 in Nenner. Also das ist nichts anderes als der Limes x gegen x0, f von x minus f von x0. Das ist ja 0, also wenn ich das subtrahiere, habe ich ja gar nichts getan. G von x0 ist auch 0. Also klarerweise ist der Limes dasselbe wie das. Jetzt kommt der verallgemeinerte Mittelwertsatz ins Spiel. Das ist nämlich nichts anderes als f' von einer passenden Stelle xi dividiert durch g' von einer passenden Stelle xi. Jetzt müssen wir aufpassen, was macht man mit dem xi und da war auch immer Limes dabei. Limes xi gegen x0 behaupte ich jetzt einmal. Warum darf ich das machen? Na, wir wissen, dass x0 ist kleiner als xi kleiner als x oder umgekehrt, nein, je nachdem, wo das x liegt, also oder x kleiner xi kleiner x0. Also einer dieser beiden Fälle tritt auf, je nachdem, ob das x größer ist als x0 oder kleiner als x0. Das xi liegt jedenfalls zwischen diesen beiden Werten, zwischen x und x0. Dort liegt das xi. Wenn Sie jetzt mit dem x gegen x0 gehen, das xi muss immer dazwischen liegen, weil das xi ist eigentlich kein konstantes xi. Das Xi ist eigentlich ein Xi von x. Das Xi hängt von x ab. Ja? Für jedes konkrete x können Sie ein passendes Xi finden, nicht immer dasselbe, sondern ein von x abhängiges Xi, das da dazwischen liegt. Und jetzt ist klar, wenn dieses Intervall immer kleiner wird, weil das x gegen x0 geht, dann muss das Xi natürlich auch gegen x0 gehen. Das heißt, x gegen x0 impliziert, dass auch Xi gegen x0 geht. Ja, und damit, das ist ja genau der Grenzwert, der hier oben angegeben ist in der Behauptung des Satzes. Also mit dem verallgemeinerten Mittelwertsatz hat man das sofort. So, eine Bemerkung, die ich dazu noch machen möchte, was ist, wenn x0 gleich unendlich ist? dann kann man natürlich nicht mehr so argumentieren, wie ich das jetzt gemacht habe, weil wenn es x0 unendlich liegt, dann haben Sie für das Xi immer genug Platz. Das Xi geht natürlich auch nicht unendlich, aber dann sind wir nicht mehr, also dann kann hier natürlich das hier nicht mehr gelten, die Funktion ist ja an der Stelle endlich nicht mehr definiert. Aber dann kann man Folgendes machen, man substituiert die Variable x durch die Variable 1 durch x, das heißt x gegen unendlich übersetzt sich dann einfach in 1 durch x, oder das substituierte x, ja, das substituierte x geht dann gegen 0 und zwar von rechts. Das wird also üblicherweise geschrieben mit 0 plus, ja, wenn Sie von rechts kommen, Sie dürfen also hier nur Folgen nehmen, die von rechts gegen 0 konvergieren, dann schreibt man 0 plus, einseitiger Grenzwert, wenn man für x gegen 0 von der rechten Seite, 0 minus wäre dann halt von der linken Seite. Das heißt also, dann hätten wir den Grenzwert, Limes x gegen unendlich, f von x durch g von x ist genauso gut wie der Limes x gegen 0 plus für die Funktionen f von 1 durch x und g von 1 durch x. Ne? Denn wenn x gegen 0 geht, und zwar von rechts, dann geht es 1 durch x gegen plus unendlich. Also dann steht da wieder f von was Großem dividiert durch e von was Großem. Und genau das wollen wir. Dann sind es also neue Funktionen, f von 1 durch x und g von 1 durch x. Das sind zwei neue Funktionen, die Eigenschaft haben, dass wenn Sie jetzt x gleich 0 einsetzen, dass dann das hier gilt. Das ist also dann das gleiche wie Regel von de L'Hôpital, x gegen 0 plus, differenzieren, f' von 1 durch x, innere Ableitung bei der Kettenregel nicht vergessen, das ist also ein Faktor minus 1 durch x², die Ableitung von 1 durch x, dividiert durch g' von 1 durch x mal minus 1 durch x². Ja. Also das hier bekommen wir, da kürzt sich natürlich was durch. Sie sehen also, dass es genau f' von 1 durch x dividiert durch g' von 1 durch x. Jetzt machen wir wieder die Rücksubstitution. Das ist also das gleiche wie der Limes für x gegen plus unendlich f' von x durch g' von x. Das heißt also, Sie dürfen auch, wenn Sie nicht im Definitionsbereich bleiben, sondern wenn Sie gegen unendlich gehen und dort so einen Grenzwert vorfinden, mit der Eigenschaft, dass wenn es 0 nicht irgendwo in R ist, sondern gleich unendlich ist, und Sie finden so einen Grenzwert vor, der Ihnen 0 durch 0 ergibt, auch dann dürfen Sie die Regel von de L'Hôpital annehmen. Ja, wir schauen uns vielleicht ein paar Beispiele an, wie man diese Anwendungen durchführen kann. Das haben wir schon auf anderen Wege gesehen, durch geometrische Überlegungen. haben wir schon gesehen, was da passiert. Rechnerisch ist es genauso einfach. Limes x gegen 0, Sinus x durch x. Da haben Sie das Sinus von 0 ist 0. Der Sinus ist stetig, das heißt der Limes für x gegen 0, Sinus von x ist genau der Sinus von 0. Die Funktion x ist auch stetig, das heißt der Limes ist einfach einsetzen des Wertes. Also da steht der Sinus von 0 durch 0, ist natürlich 0 durch 0. Also das sagt uns nichts, aber die Regel von den L'Hôpital sagt uns, diese Grenze bekommen wir, indem wir einfach Zähler und Nenner differenzieren. Die Ableitung des Sinus ist der Cosinus. Die Ableitung von x ist 1. Da steht also jetzt nur bei Cosinus von x. Auch Cosinus von x ist stetig, das heißt, ich darf den Limes einfach einsetzen in die Funktion und schreibe hier einfach, das ist Cosinus von 0 und das ist 1. Und damit haben wir also gezeigt, dass der Limes von Sinus x durch x gleich 1 ist, wenn x gegen 0 geht. In ähnlicher Weise kompliziertere Funktionen. Limes x gegen 0, 1 minus Cosinus von x durch x Quadrat. Auch hier können Sie so vorgehen, also der Cosinus geht gegen 1, dann steht also 0. X Quadrat geht gegen auch gegen 0. Wir haben also wieder eine unbestimmte Form 0 durch 0. Wir differenzieren. Nach der Regel von den L'Hôpital dürfen wir das. Dann bekommen wir 1 minus Cosinus x differenziert, ergibt Sinus von x. X Quadrat differenziert, ergibt 2x. Und das ist schon wieder 0 durch 0. Aber wir dürfen natürlich die Regel von den L'Hôpital iterieren. Ja, wenn es wieder unbestimmte Formen gibt, dann probiert es noch einmal. Noch einmal differenzieren, so lange bis irgendwas Vernünftiges herauskommt. Also wir differenzieren noch einmal, wir heißen Cosinus x dividiert durch 2 und das geht gegen ein halb. Also man kann die Regel nicht nur einmal anwenden, sondern auch mehrmals, solange bis man was Vernünftiges erhält. Insbesondere können wir dann folgende wichtige Sachverhalte, die ich in der Vorlesung schon mehrfach erwähnt habe, ganz leicht beweisen. Limes x gegen unendlich, x hoch n dividiert durch e hoch x. Ich habe immer wieder mal gesagt, die Exponentialfunktion wächst stärker als jede Potenz. Da steht also jetzt die n-te Potenz von x und darunter die Exponentialfunktion. Wenn wir das ausrechnen, x hoch n geht gegen unendlich, e hoch x geht gegen unendlich, Regel von den L'Hôpital, wir differenzieren n mal. Und dann erreichen wir endlich was Vernünftiges, nämlich n Fakultät dividiert durch e hoch x. Ja, die Exponentialfunktion verändert sich ja nie beim Differenzieren. Und jetzt sehen Sie, da steht eine Konstante dividiert durch e hoch x, was ja gegen unendlich geht, also das Ganze ist 0. Und damit ist das, was ich oft schon behauptet habe und auch bewiesen, nämlich dass die Exponentialfunktion wirklich schneller wächst als jede Potenz von x. Also Sie sehen, der Grenzwert geht sogar gegen 0. Beim Logarithmus ist es umgekehrt. Wenn Sie sich anschauen, Limes x geht unendlich und Logarithmus von x dividiert durch x hoch Alpha. Alpha sei größer als 0. Irgendeine reelle Zahl größer als 0, also es kann auch 0,1 sein oder irgendwas Kleines, dann können wir das hier auch ausrechnen. Das ist also nichts anderes als der Limes. X gegen unendlich, Logarithmus differenzieren, gibt 1 durch x, da haben wir Alpha mal x hoch Alpha minus 1. Jetzt kann man mit x erweitern, das ist doch dasselbe wie Limes x gegen unendlich. 1 dividiert durch Alpha mal x hoch Alpha. Ja, und das x hoch Alpha, wenn das Alpha sehr, sehr klein, aber positiv ist, das wächst zwar langsam, aber es geht auch noch gegen unendlich. Das heißt, das Ganze geht gegen 0. Das heißt, der Logarithmus, der wächst langsamer als jede auch noch so kleine Potenz von x. Ja, mit Wurzel x, mit 20. Wurzel aus x oder sonst was, sind sie immer noch schneller unterwegs als mit dem Logarithmus. Wie sieht es aus, wenn wir gegen 0 gehen lassen. Limes x gegen 0, x hoch Alpha mal Logarithmus von x. Das schaut doch gar nicht mehr so aus wie die Regel von den L'Hôpital. Wenn man es aber versucht auf die klassische Art, Produkt der Limiten ist das gleiche wie dieser Limes des Produktes, dann haben wir doch hier x hoch Alpha, das geht gegen 0, der Logarithmus im Bereich gegen 0, das geht gegen minus unendlich, das steht 0 mal minus unendlich. Auch das ist eine unbestimmte Form. Sie ist aber nicht von der Form, wie wir das hier haben bei der Regel von den L'Hôpital. Wir brauchen noch so etwas. Aber das kann man natürlich erreichen. Denn Sie können ja schreiben, das ist der Limes x gegen 0 Logarithmus von x dividiert durch x hoch minus Alpha. X hoch minus Alpha, das ist 1 dividiert durch x hoch Alpha, das geht also gegen unendlich. Ja, und jetzt kann man das natürlich wieder mit der Regel von den L'Hôpital ausrechnen. Ich schenke mir die Zwischenschritte. Das ist 0. Das heißt, eine kleine X-Potenz, die drückt den Logarithmus bereits herunter, auch an der Stelle 0, gewinnt die X-Potenz und der Grenzwert hier 0. Auch Grenzwerte, die noch ganz anders ausschauen, lassen sich mit der Regel von den L'Hôpital anschauen. Zum Beispiel betrachten Sie den Limes x gegen 1. Logarithmus von x hoch x minus 1. Das schaut nun gar nicht mehr so aus, als ob das noch L'Hôpital tauglich wäre. Wenn man aber x gegen 1 gehen lässt, dann steht hier 0 hoch 0. Auch das ist eine unbestimmte Form. 0 hoch 0 kann alles Mögliche sein. Aber da kann man sich den Exponenten anschauen. Denn dieser Ausdruck hier ist doch nichts anderes als e hoch Logarithmus von Logarithmus x. Das ist der Logarithmus, ne? Also y kann ich immer schreiben als e hoch log y. Also kann ich den Logarithmus von y schreiben als e hoch log von Logarithmus von y. Und das Ganze hoch x minus 1 heißt, dass der Exponent hier multipliziert wird mit x minus 1. Und jetzt muss man nur noch schauen, was tut der Exponent. Ja, das heißt, jetzt muss ich nur noch schauen, was passiert, wenn der Limes für x gegen 1 Logarithmus von Logarithmus x durch 1 dividiert durch x minus 1. Der Logarithmus von x, der geht gegen 0. Der Logarithmus von Logarithmus von x geht daher gegen minus unendlich. 1 durch x minus 1, das geht auch gegen unendlich. Ja, je nachdem, den Plus oder minus unendlich, je nachdem, ob sie von rechts oder von links kommen. Aber jetzt steht es wieder in der L'Hôpital-tauglichen Form da. Jetzt kann man also die Regel von den L'Hôpital durch Geschichtes differenzieren, mehrfach anwenden und man erhält letztendlich, dass dieser Grenzwert hier 0 ist. Das heißt, das Ganze konvergiert gegen e hoch 0 und e hoch 0 konvergiert gegen 1. Ja? Das heißt also, der Limes von dem Ganzen ist 1. Es können auch andere Phänomene passieren. Ich will Ihnen noch zwei Beispiele vorstellen, auch wenn ich jetzt schon über die Überzeit bin, aber diese beiden Beispiele möchte ich noch anbringen. Also ich bitte Sie noch 2 Minuten, mir die Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist die letzte Stunde, da darf ich mal das Licht überziehen. Betrachten Sie diesen Quotienten hier. 3x minus 4, wir differenzieren. Ja, also man muss gleich, das ist 0 durch 0, wir differenzieren. Wir differenzieren doch gleich so oft wie nötig, also zweimal, da steht hier schon was Konstantes. Ja, also zweimal differenzieren, da steht da unten was Konstantes und oben steht zweimal abgeleitet 6x minus 2. X gegen 1, das Ganze konvergiert also gegen das 4 halbe, das ist also 2. Und das ist falsch. Warum ist das falsch? Denn wenn ich einmal differenziert hätte, dann steht da 3x² minus 2x plus 1 dividiert durch 2x plus 3. Und wenn Sie da x gleich 1 einsetzen, dann ist das nicht mehr von der Form 0 durch 0. Das heißt, die zweite Anwendung war keine korrekte Anwendung der Regel von L'Hôpital, denn hier steht gar keine unbestimmte Form. Ja, 3 minus 2 plus 1, das ist 2. Und 2 plus 3 ist 5. Das Ganze konvergiert also gegen 2 Fünftel. Und wir sind hier schon fertig. Also ein nochmaliges Differenzieren verfälscht das Ergebnis. Man muss sich also wirklich bei jedem Differenziationsschritt vergewissern, dass wir wirklich hinter die Voraussetzungen des Satzes von dem L'Hôpital erfüllt sind. Das heißt, dass da wirklich eine unbestimmte Form 0 durch 0 oder unendlich durch unendlich steht. Und das allerletzte Beispiel, Limes x gegen unendlich e hoch x minus e hoch minus x dividiert durch e hoch x plus e hoch minus x. Wenn Sie sich dieses Beispiel anschauen, wenn Sie da differenzieren, dann wechseln Zehner und Nenner ihre Plätze. Dann steht da oben e hoch x plus e hoch minus x und unten steht e hoch x minus e hoch minus x. Das heißt, wenn Sie noch einmal differenzieren, dann wechseln die wieder ihre Plätze und sie landen wieder hier. Und das Ganze können Sie ab Infinitum fortsetzen. Das heißt, das bringt Ihnen hier gar nichts. Die Regel von L'Hôpital versagt hier, also hier muss man sich ein bisschen was anderes einfallen lassen. Die Möglichkeit, die man hier anwenden kann, ist, man erweitert den Bruch mit e hoch x und sagt, das ist der Limes x gegen unendlich e hoch 2x minus 1 dividiert durch e hoch 2x plus 1. Ja, und wenn man jetzt differenziert, also jetzt braucht man immer die, wenn man jetzt differenziert, dann gehen die Konstanten weg und es steht 1 da. Ja, das heißt, das Ganze konvergiert nicht. Gut, das ist das letzte Beispiel und damit ist die Vorlesung Mathematik 1 zu Ende.